Der Gion stand lange Zeit mit glühendem Arm da, ohne sich zu rühren. Dilaf wurde immer rasender. Dann erklang ein Knacken. Dilaf hörte auf, sich zur Wehr zu setzen. Langsam ließ Heraten die Leiche sinken und schleuderte sie zur Seite. Das Leuchten in seinem Arm erlosch. Er sah zu Raoden und Sarene hinüber, stand einen Augenblick ruhig da und brach dann leblos zusammen. Als Galadon kurz darauf eintraf, versuchte Raoden gerade erfolglos, trotz seiner verletzten Hände, Sarenes Schulter zu heilen. Der hünenhafte Dula sah sich in der Gasse um und bedeutete dann zwei Elantriern, die Leichen von Dilaf und Heraten zu untersuchen. Anschließend setzte Galadon sich auf den Boden und ließ sich von Raoden erklären, wie man das Aon Iyen zeichnete. Ein paar Augenblicke später waren Raodens Hände und Rippen wiederhergestellt und er ging daran, Sarene zu helfen. Sie saß ruhig da. Trotz ihrer Verletzung hatte sie bereits nach Heraten gesehen. Er war tot. Im Grunde hätten ihn die Verletzungen an seiner Seite lange, bevor er Dilaf das Genick gebrochen hatte, umbringen sollen. Etwas an den Mustern aus Dakor hatte ihn am Leben gehalten. Raoden schüttelte den Kopf und zeichnete ein Heil-Aon für Sarenes Schulter. Er konnte sich noch immer nicht erklären, warum der Gion sie gerettet hatte, aber insgeheim pries er das Einschreiten des Mannes. »Die Kriegsflotte?« fragte Sarene besorgt, während Raoden mit Zeichnen beschäftigt war.
»Sieht gut aus, würde ich sagen«, antwortete Galadon mit einem Schulterzucken. »Euer Vater sucht nach euch. Er ist kurz nach unserer Ankunft zum Hafen gekommen.«
Raoden zeichnete die Schluchtlinie ein und die Verletzung an Sarenes Arm verschwand.
»Ich muss gestehen, Sule, dass du ein Dolokeen-Glück hast«, sagte Galadon. »Blind hierher zu springen war ungefähr das Dümmste, was ich je einen Mann habe tun sehen.«
Raoden zuckte die Achseln und zog Sarene eng an sich. »Es war die Sache wert. Außerdem bist du mir ja nachgesprungen, oder etwa nicht?« Galadon schnaubte.
»Wir haben erst einmal Arshe herausfinden lassen, ob du sicher angekommen bist. Im Gegensatz zu unserem König sind wir nicht Kayana.«
»Also schön«, meinte Sarene bestimmt. »Einer von euch fängt an, mir alles zu erzählen, und zwar auf der Stelle.« Ins Jackett glatt und trat dann einen Schritt zurück. Sie tippte sich mit dem Finger an die Wange, während sie ihn betrachtete. Einen weißen Anzug hätte sie zwar einem goldenen vorgezogen, aber weiß wirkte blass und leblos auf seiner silbrigen Haut.
»Und?«
fragte Raoden, der die Arme seitlich von sich gestreckt hielt. »Das wird schon gehen«, erklärte sie übermütig. Lachend trat er auf sie zu und küsste sie mit einem Lächeln.
»Solltest du nicht allein in der Kapelle sein und beten und dich vorbereiten? Was ist bloß aus der guten alten Tradition geworden?«
»Auf die Weise habe ich es schon einmal versucht.« Sarene warf einen Blick in den Spiegel, um sicherzustellen, dass Raoden ihr nicht die Schminke verwischt hatte. »Diesmal werde ich dich nicht aus den Augen lassen. Aus irgendeinem Grund neigen meine zukünftigen Gatten dazu, sich aus dem Staub zu machen.«
»Das könnte etwas mit dir zu tun haben, Leki-Stange«, neckte Raoden sie.
Er hatte lange gelacht, als ihr Vater ihm den Spitznamen erklärt hatte, und war seitdem bemüht, ihn bei jeder möglichen Gelegenheit zu benutzen. Sie schlug geistesabwesend nach ihm und rückte ihren Schleier zurecht.
»Milord, Milady«,
erklang eine stoische Stimme. Raodens Seon Iyen kam durch die Tür geschwebt.
»Es ist soweit.«
Sarene packte Raoden fest am Arm. »Los«, befahl sie mit einem Nicken in Richtung der Tür. Sie würde ihn nicht mehr loslassen, bis jemand sie miteinander vermählt hatte. Raoden versuchte, sich auf die Zeremonie zu konzentrieren, aber koratische Hochzeitsgottesdienste waren eine langwierige und oftmals trockene Angelegenheit. Pater Omin war sich durchaus bewusst, welch Präzedenzfall dadurch geschaffen wurde, dass ein Elantrier einen koratischen Priester gebeten hatte, seine Trauung vorzunehmen. Folglich hatte er eine ausführliche Predigt zu diesem besonderen Anlass vorbereitet. Wie immer wirkte der Blick des kleinen Mannes leicht glasig, während er vor sich hin schwadronierte, als habe er vergessen, dass noch andere Leute anwesend waren. Deshalb ließ auch Raoden seinen Gedanken freien Lauf. Ihm ging eine Unterhaltung nicht aus dem Kopf, die er früher am Tag mit Galadon geführt hatte. Den Anstoß zu dem Gespräch hatte ein Stück Knochen gegeben. Der Knochen, der aus der Leiche eines fjordellischen Mönches stammte, war deformiert und verbogen, aber dennoch im Grunde eher schön als abscheulich anzusehen gewesen. Er war wie ein geschnitztes Stück Elfenbein oder ein Bündel miteinander verflochtener Holzruten, in die Muster eingeritzt waren. Am beunruhigendsten war die Tatsache, dass sich Raoden sicher war, inmitten der Muster vage, vertraute Symbole ausmachen zu können. Es handelte sich um Symbole, die er noch aus Schulzeiten wiedererkannte, uralte fjordellische Zeichen. Die deretischen Mönche hatten ihre eigene Form von Aondoa erfunden. Die Sorge bedrückte Raoden so sehr, dass sie ihn noch nicht einmal während seiner eigenen Hochzeit losließ. Im Laufe der Jahrhunderte hatte nur eines Fjorden davon abgehalten, den Westen zu erobern, Elantris. Wenn der Wirn sich Zugriff auf das Dor verschafft haben sollte, Raoden musste immer wieder an Dilaf und dessen seltsame Fähigkeit denken, der Wirkung der Aonen zu widerstehen, ja sie sogar zu zerstören. Wenn ein paar Mönche mehr diese Macht besessen hätten, hätte die Schlacht ohne weiteres anders ausgehen können. Iens vertraute, kugelige Lichtgestalt schwebte beifällig an Raodens Seite. Die Wiederherstellung des Seons entschädigte Raoden beinahe für die lieben Freunde, die er im Laufe der letzten Schlacht um Elantris verloren hatte. Sie alle würden Karata und die anderen vermissen. Ien behauptete, sich an nichts aus der Zeit seines Wahnsinns erinnern zu können, aber etwas an dem Seon schien ein wenig anders zu sein. Er war stiller als gewöhnlich, sogar nachdenklicher. Sobald Raoden etwas Zeit hatte, wollte er die anderen Elantrier befragen, weil er hoffte, auf diese Weise mehr über die Seonen herauszufinden. Es beunruhigte ihn, dass er im Laufe seiner eifrigen Studien niemals herausgefunden hatte, wie Seonen erschaffen wurden, sofern es sich bei ihnen überhaupt um Geschöpfe des Aondoa handelte. Das war allerdings nicht das Einzige, was ihm Kopfzerbrechen bereitete. Da war auch noch Shudens eigenartiger Chai-Shan-Tanz. Beobachter unter ihnen, Lukeel, hatten behauptet, es sei dem Yindo im Alleingang gelungen, einen von Dilafs Mönchen zu besiegen, mit geschlossenen Augen. Manche sagten sogar, der junge Baron habe während des Kampfes geleuchtet. Mittlerweile hatte Raoden der Verdacht beschlichen, dass es mehr als eine Methode gab, auf das Dor zuzugreifen, viel mehr. Und eine dieser Methoden befand sich in den Händen des brutalsten, herrischsten Tyrannen von ganz Opelon, Wirnwulf den IV., Regent über alle Schöpfung.